Hallo an alle, die zuhören und herzlich willkommen zu Volle Welt voraus, einem Podcast der Jungen Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Heute geht es um den Karriereweg zu den Vereinten Nationen und das Arbeiten im Ausland. Und wir sprechen außerdem über die Arbeit zum Thema Migration. Und falls ihr wissen wollt, wie man sich erfolgreich bei den Vereinten Nationen bewirbt, dann müsst ihr bis zum Ende dranbleiben.
Wir begrüßen heute Karin Lohse bei uns. Sie ist Junior Professional Officer bei den UN und arbeitet momentan im Tschad.
Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist David.
Und mein Name ist Leo. Und wir begrüßen ganz herzlich bei uns Karin Lohse.
Hallo.
Hallo Karin. Ich stell dich mal ganz kurz vor. Du hast Politikwissenschaft und Kommunikation im wunderschönen Dresden studiert und bist später an die Hertie School nach Berlin und hast dort internationale Beziehungen studiert. Im Zuge deines Studiums hast du Zwischenstopps an der Sciences Po in Lyon und an der Elliott School of International Affairs in Washington eingelegt. Dein beruflicher Weg führte dich unter anderem zu SOS Mediterranee, einer zivilen Seenotrettungsorganisation, zur Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, auch als DGAP bekannt, und schließlich zu den Vereinten Nationen als Junior Professional Officer in den Tschad nach Zentralafrika. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Nimm uns mal mit an deinen aktuellen Arbeitsplatz nach N'Djamena. Wo sitzt du gerade und was siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust?
Hallo, ich freue mich sehr, heute da zu sein und mit euch reden zu können. Ich nehme euch sehr gerne mit in den Tschad. Ich bin auch erst 3 Monate hier, deswegen sehe ich immer wieder neue Sachen. Gerade sitze ich im Büro, weil ich zu Hause keinen WLAN habe und ich eine gute Verbindung haben wollte. Das heißt, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, sehe ich den Bürovorplatz. Auf dem Bürovorplatz stehen ein paar Autos, weil wir alle, die hier quasi als Internationale herkommen, um zu arbeiten, uns meistens mit Autos fortbewegen. Und diese Autos stehen halt hier, wenn sie nicht gerade in Benutzung sind. Das heißt, da stehen eine ganze Menge Autos. Da ist das Häuschen, wo die Sicherheitskräfte drin sind und dann eine ganze Menge Bäume und Sträucher, wo das Logo meiner Organisation eingeschnitzt ist. Das ist nämlich die IOM, die Internationale Organisation für Migration.
Alles klar, wir sitzen hier in behüteten Deutschland, das so langsam aus dem Winterschlaf erwacht. Und wir wollen mal nachzeichnen, wie du von unserem Schreibtisch zu deinem Schreibtisch gekommen bist. Der David hat schon deinen Lebenslauf kurz umrissen. Ich steige gleich mal beim Masterstudium an der Hertie School of Governance ein. Du hast schon gesagt, du arbeitest bei der IOM. Und Migration war auch dein Schwerpunkt an der Hertie School. Vorher, nach dem Bachelor, hast du in Ruanda in einer NGO gearbeitet, die jungen Menschen journalistisches Arbeiten beibringt und näher bringt. Und es war 2016, kurz nachdem Hunderttausende Geflüchtete in Deutschland angekommen waren. Woher kommt dein Interesse für Migration?
Das ist eine äußerst gute Frage. Migration war schon immer da. Migration gab es schon immer. Menschen sind schon immer aus den verschiedensten Gründen von einem Ort zum anderen Ort gegangen, gefahren, geflogen. Es war schon immer da. Und was in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert ist, ist, dass das in Europa zunehmend als ein Problem gesehen wird. Da gibt es ganz viele Worte für, sowas wie Flüchtlingswelle oder Flüchtlingskrise und so weiter und so fort. Und für mich ist Migration was, was schon immer da ist und was quasi zum Ziel haben sollte, gut gemanagt zu sein und gut irgendwie, dass es den Leuten gut geht, wenn sie auf ihrer Reise sind und es nicht als ein Problem zu betrachten. Und deswegen war für mich ziemlich schnell klar, dass das so mein Herzensthema ist, weil ich eben nicht will, dass es ein Problem ist, sondern dass es als was Natürliches, Normales betrachtet wird, was schon immer da war und es eigentlich darum geht, die Menschen zu unterstützen auf ihrer Reise, damit sie das machen können, was sie machen wollen, selbstbestimmt, und nicht darum, sie davon abzuhalten, nicht darum, die Schiffe davon abzuhalten, Leute zu retten, nicht darum, Leute abzuhalten, irgendwo hinzugehen, wo sie aus verschiedensten Gründen hingehen wollen. Und genau, daran zu arbeiten, dass das kein Problem ist in der Wahrnehmung, sondern eher was, was halt immer da ist und was vielleicht sogar unterstützenswert ist, aber in jedem Fall Unterstützung braucht, weil eben viele Migrationswege eher schwieriger und problembehaftet sind. Das ist der Grund, warum mich Migration schon ziemlich lange interessiert.
Es ist dein Herzensthema, du hast es gerade gesagt. Du hast auch bei SOS Mediterranee dich intensiv mit Migration beschäftigt, eine Seenotrettungsorganisation. Wie wichtig ist es, so ein Leitthema für den eigenen Lebensweg zu finden?
Ich habe immer das Gefühl, dass mir das Leitthema eigentlich erst später aufgefallen ist. Weil ich immer eher so das gemacht habe, was ich halt gerade interessant fand oder mich auch so, weiß ich nicht, ich glaube, zu meinem Bachelorstudium habe ich mich auf 6 verschiedene Sachen beworben, bin dann irgendwie an 4 angenommen worden und dachte dann, ene mene mu, wie wär's mit Politikwissenschaft und Kommunikation. Und eher immer so das gemacht habe, das mich interessiert und eher so rückwirkend gemerkt habe, was es eigentlich ist. Und ich glaube auch, dass es nicht nur ein Leitthema oder roten Faden geben kann. Ich war ja, ihr habt es gesagt, bevor ich hier zur IOM in den Chat gekommen bin, 2,5 Jahre bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und da habe ich im Kommunikationsteam gearbeitet, weil ich auch riesigen Spaß habe an Kommunikationsarbeit, an wie kriegen wir Nachrichten in die Welt hinaus, wie können wir einen Impact haben und wie können wir irgendwie ja Sachen bewegen, einfach durch die Art, wie wir kommunizieren. Und Migration war auch da viel das Herzensthema und das habe ich auch quasi neben der Arbeit auch immer weiter vorangetrieben. Aber das Hauptthema war halt da die Kommunikationsarbeit. Und jetzt hier ist es Migrationsarbeit das Hauptthema und Kommunikation mache ich eben auch. Also es ist so, ich glaube, es gibt nicht nur ein Leitthema, ein Herzensthema, sondern es ist eher, ja, glaube ich, wichtig, das zu machen, worauf man eben Lust hat. Und rückblickend kann ich jetzt natürlich sagen, ja, ich mache schon total lange Migration, das ist total mein Herzensthema. Ich kann rückblickend auch sagen, ich mache schon total lange Kommunikation und das ist auch mein Herzensthema. Aber ich weiß, dass in der Findungsphase, gerade so während des Studiums, nach dem Studium, ich so viel auf der Suche war, was will ich denn machen? Was ist meine Berufung? Und ich bin irgendwie nie so richtig zu einer Antwort gekommen. Und ich habe das Gefühl, so geht's ganz vielen Leuten. Und wenn man dann aber irgendwas macht, dann sieht man diesen roten Faden irgendwie doch und denkt sich so, stimmt, eigentlich habe ich das schon immer gemacht. Und stimmt, eigentlich habe ich schon total viel Erfahrung darin. Nur, dass es sich in meiner Wahrnehmung zumindest immer erst so danach aufbaut. Von daher ist das Leitthema vielleicht eher das zu machen, worauf man Lust hat, das zu machen, was sich gut anfühlt, weil der rote Faden, der kommt dann schon noch von alleine.
Auch wenn das eine gewisse Gefahr birgt, weil man an einem Thema beruflich arbeitet, an dem das Herz hängt und dann berufliche Rückschläge auch einen selber so ein bisschen mit runterziehen können, ist das was, was du sagst, ist das Risiko wert?
Ich glaube, das kommt total auf einen selber an. Also ich glaube, dass es auch viele Menschen gibt, die eher zu was arbeiten wollen, das sie emotional nicht berührt und dann in ihrer Freizeit eher Sachen machen wollen, die sie emotional berühren. Und das ist genauso fein. Und dann gibt es auch Menschen, die in ihrer Arbeitszeit auf jeden Fall was machen wollen, was sie emotional berührt, weil sie sich das gar nicht anders vorstellen können. Ich glaube, das kommt total darauf an, wie man da selber gestrickt ist und worauf man Wert legt und womit man so den Großteil seiner Arbeitszeit verbringen will, weil wenn man irgendwo Vollzeit arbeitet, ist das schon eine ganze Menge Zeit, die man in seine Arbeit da reinsteckt. Das kommt, glaube ich, total auf einen selber an. Ich persönlich arbeite eher viel und mir ist es halt wichtig, diese ganze Menge Zeit, von der wir jetzt auch nicht unbegrenzt haben, mit was zu verbringen, was mir auch persönlich am Herzen liegt. Aber ja, klar, es begleitet mich in dem Fall dann natürlich auch über die Arbeitszeit hinaus. Und das ist eine Entscheidung, die man für sich treffen muss oder ja auch immer ändern kann, wenn man merkt, es geht nicht mehr oder es passt halt nicht mehr. Ich würde jetzt lieber was anderes machen, was mich emotional nicht begleitet.
Kurz nun dazu noch interessiert mich, ob man da mit der Zeit ein dickeres Fell bekommt. Ob du das Gefühl hast, das hast du ja schon erwähnt, jetzt auch im Thema Migration, dass man da manchmal viel aushalten muss. Und auch jetzt über die Arbeit bei SOS Mediterranee hast du ja bestimmt auch viele Dinge erlebt und auch ja gehört, wo du wahrscheinlich viel abprallen lassen musstest. Hast du das Gefühl, durch mehr Erfahrung entwickelst du auch ein dickeres Fell einfach?
Ich glaube, prinzipiell ja. Ich glaube, aber da bin ich noch nicht. Okay. ich habe mit der Hertie abgeschlossen 2019. Also ich bin jetzt auch noch nicht so ganz, ganz lange auf dem Arbeitsmarkt. Und natürlich habe ich auch schon während des Studiums bei SOS Mediterranee gearbeitet. Und natürlich beschäftigt einen das sehr. Mir fällt es da so ein bisschen schwer zu sagen, ja, total, ich bin jetzt viel abgestumpfter als noch vor 3, 4, 5 Jahren. Vielleicht ist das so. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich war bei SOS Mediterranee in dem Berliner Büro eingesetzt. Also SOS Mediterranee hat ja verschiedene quasi Zweige. Als ich da gearbeitet habe, gab es quasi, das ist eine europäische Organisation gewesen zu der Zeit, bestehend aus einem Zweig in Frankreich, Deutschland, Italien und der Schweiz. Aber die Arbeit im Büro in Deutschland ist halt vor allen Dingen Öffentlichkeitsarbeit und so Policy-Arbeit. Das heißt, ich war selber nie auf dem Schiff. Und natürlich sieht man die Bilder und natürlich nutzt man die Bilder und nutzt die auch auf eine Weise, die irgendwie dem Zweck, den man verfolgt, zuträglich ist und gleichzeitig nicht politisch inkorrekt, sofern das irgendwie geht, wenn man über dieses Thema versucht, Bilder zu finden. Aber ich war nie auf dem Schiff und von allen Leuten, die ich kenne, die auf dem Schiff waren, das ist nichts, was man dann einfach so wegsteckt, weil man ein dickeres Fell hat, sondern das ist schon was einen das Leben lang begleitet und was auch nur Menschen verstehen können, die auch auf dem Schiff waren. Genau. Und nach den Erfahrungen, die ich da gehört habe, weiß ich nicht, ob man da ein dickeres Fell bekommt oder nicht.
Ich würde noch mal gerne über Kommunikation reden. Du hast gerade schon deine Arbeit bei SOS Mediterranee beschrieben. Du hast auch bei der DGAP in der Kommunikation gearbeitet. Es hat ja immer so ein bisschen den Ruf, in der Kommunikationsabteilung sei man relativ weit weg vom operativen Geschäft. Du hast schon so ein bisschen eine Lanze gebrochen, aber wie nah ist man denn an den Themen dran und wie viel Gestaltungsspielraum hat man in der Kommunikation?
Die Kommunikation, das ist ein ganz großartiges Thema, weil es so breit ist. Die Kommunikation ist, glaube ich, super unterschiedlich, je nachdem, wo man es macht. Jede Kommunikationsabteilung ist ja auch super anders gestrickt. Manchmal ist es auch nur eine Person, manchmal gibt es gar keine Kommunikationsabteilung und alle Menschen kommunizieren selber über Arbeit. Ich hatte sowohl bei SOS Mediterranee als auch bei der DGAP das große Glück, nicht alleine zu sein in der Kommunikation, sondern mehrere Menschen zu haben, weil für mich ist es total wertvoll, sich über sowas auszutauschen und zu überlegen, wie kann man das denn jetzt am besten kommunizieren. Und ich hatte auch das große Glück, dass es aber so quasi nicht groß genug war, dass die Aufgaben super vielfältig sind. Und dass es immer verschiedene Sachen gab, die auf einen zukommen. Und weit weg vom Operativen ist, ich musste so ein bisschen lachen, als du die Frage gestellt hast, weil ich habe das Gefühl, es ist eigentlich immer das Gegenteil. Weil die große Herausforderung in der Kommunikation ist, dass irgendjemand zu irgendwas gearbeitet hat und dann kriegst du diese Studie, diesen Report, diesen irgendwas und hast jetzt ungefähr 10 Minuten Zeit, daraus den besten Social-Media-Beitrag aller Zeiten zu schreiben. Das heißt, du musst eigentlich sehr schnell sein darin, so Key-Messages zu verstehen, dich da super schnell einzuarbeiten und im Zweifelsfall auch ohne, dass das die Person, die diesen Bericht, diese Studie geschrieben hat, nochmal liest, so hinaus in die Welt zu boosten, dass es total interessant ist, dass Leute Lust haben, sich damit zu beschäftigen und es trotzdem nicht falsch ist, obwohl du im Zweifelsfall nur 10 Minuten Zeit hattest, wenn überhaupt, dich damit zu beschäftigen. Deswegen habe ich das Gefühl, dass in der Kommunikation arbeitend eigentlich eine große Aufgabe ist, eben sich schnell in Sachen einarbeiten zu können und eben sich nicht weit weg von Themen zu fühlen, sondern immer so diesen großen Überblick haben zu müssen und eben sich sowohl in, weiß ich nicht, mit der DGAP haben wir verschiedene Themenbereiche gehabt und einer davon ist eben Migration, ein anderer ist Sicherheit und der nächste ist halt irgendwie Demokratie und dann bist du so, okay, du musst dich halt mit allen Sachen irgendwie so ein bisschen auskennen, weil sonst kannst du halt nicht die Arbeit machen, für die anderen über ihre Sachen zu kommunizieren. Deswegen habe ich ja das Gefühl, genau das Gegenteil, es ist eine Aufgabe, so immer sehr nah an den Themen dran zu bleiben, egal ob es dein Herzensthema ist oder nicht, weil du ja quasi dafür da bist, dass die Arbeit der anderen so gut wie möglich in die Welt kommt und damit eben diesen Impact hat, die Arbeit auch verdient. Deswegen, ja, so ein bisschen, also man ist so ein bisschen außen vor, weil man eben nicht so das Thema hat, sondern weil man zu allem arbeitet, aber gleichzeitig arbeitet man ja zu allem. Und genau, und was ich da total gern gemacht habe, und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu dem, was ihr macht bei der DGAP, ist die Kommunikationsarbeit halt super vielfältig, weil es eben ja auch nicht nur die Arbeit zum Forschungsinstitut ist, wie es dann so Studienberichte und so weiter gibt, sondern auch halt die Arbeit mit den Mitgliedern. Und da gehört ihr ja als junge DGAP-Mitglieder dazu. Und es ist auch super interessant, dann zu sehen, ach krass, was hat denn die junge DGAP jetzt schon wieder geplant? Und wie können wir das denn irgendwie gut kommunizieren? Weil es super interessant ist, was ihr macht. Und dann gibt es natürlich noch den dritten Teil, und das ist die Zeitschrift Internationale Politik. Und das ist auch wieder eine ganz andere Logik, weil es halt eine Zeitschrift ist, die über internationale Politik berichtet, und dann wieder eine ganz andere Logik, die man hinausbringt. Also ja, sehr vielfältig und meiner Meinung nach sehr nah dran, aber das ist vielleicht auch nur, weil ich darin schon lange gearbeitet habe.
Gehen wir mal weiter Richtung JPO. Die UN als Arbeitsplatz scheint ja für den Normalstudenten hier in Deutschland als etwas schier Unerreichbares. Hattest du das Gefühl auch mal?
Auf jeden Fall. Ich habe mich während meines Studiums auch öfter mal versucht, auf so UN-Praktika zu bewerben, die zwar unbezahlt sind, was ich persönlich schwierig finde, aber versucht habe ich es trotzdem. Und da verbringt man dann sehr viel Zeit damit, in diese riesigen Online-Bewerbungsmasken all seine Daten einzutragen, das abzuschicken und dann nie wieder irgendwas davon zu hören. Von daher, ja, ich hatte das Gefühl auch mal. Und genau, und jetzt bin ich ja in einer der UN-Organisationen gelandet, und das halt über dieses Junior Professional Officer Programm. Und da würde ich ganz kurz einmal erklären, was das ist, weil das ist immer so eine Abkürzung, die überall verwendet wird, und dann gleichzeitig weiß man es nicht so genau. Genau. Abgekürzt JPO-Programm, Junior Professional Officer Programm, ist deswegen einfacher, in Anführungszeichen, damit in die UN zu kommen, weil in der Bewerbung auf die Stelle du nur mit den Leuten aus dem Land oder mit den Leuten konkurrierst, die denselben Pass haben wie du. Das heißt, ich als Person mit deutschem Pass kann mich auf die Stellen bewerben, die Deutschland als JPO-Stellen ausschreibt. Und das heißt aber auch, dass ich in diesem Zuge nur mit den Leuten konkurriere, die auch einen deutschen Pass haben. Warum ist das so? Weil der Prozess, quasi wie JPO-Stellen ausgeschrieben werden, so funktioniert, dass die internationalen Organisationen sich überlegen, welche Stellen würden wir denn gerne als JPO-Stellen ausgeschrieben haben. Dann kommen die verschiedenen Mitgliedstaaten und überlegen sich, welche Stelle würden wir denn gerne finanzieren. Und nur die Stellen, die der Mitgliedstaat dann gerne finanzieren würde, nur die werden dann auf den nationalen Seiten gepostet. Im Falle Deutschlands ist das dann die Seite vom BFIO, vom Büro Führungskräfte Internationale Organisationen. Und dort werden dann alle Stellen publiziert, die quasi Deutschland gerne finanzieren würde und mit deutschen JPOs bewerben, also besetzen würde. In Deutschland ist es so, dass es quasi zweimal im Jahr JPO-Stellen gibt, die ausgeschrieben werden. Die eine Deadline ist im Februar, die andere im August. Und es sind pro Jahr insgesamt so 40 bis 50 Stellen. Das heißt, pro Ausschreibungsrunde 20 bis 25 Stellen. Und genau, ich habe mich zum Beispiel beworben in der Runde Februar 2021. Und da gab es zum Beispiel zwei IOM-Stellen, eine in Berlin und eine im Chat, und ich fand den Chat aber spannender. Genau, das heißt, in dem Fall lief es dann so, dass die IOM sich halt überlegt hat, welche JPO-Stellen wollen wir. Dann kam Deutschland und hat gesagt, die zwei IOM-Stellen würden wir gerne in diesem Zuge als deutsche JPOs besetzen. Die wurden dann ausgeschrieben auf der BFIO-Seite, und dann kann man sich da bewerben. Das heißt, ich habe in meiner Bewerbung auf diese Stelle nur mit Deutschen konkurriert und nicht mit der ganzen Welt, was es so ein bisschen einfacher macht, in dieses UN-System zu kommen.
Warst du dann optimistischer, oder dachtest du dir, als du die Bewerbung abgeschickt hast, ach, das wird eh genauso wie bei meinen Praktikantenbewerbungen?
Ich dachte, das wird sowieso nichts. Auch weil ich viele Leute kenne, und ich habe das Gefühl, es geht jeden Leuten so, die sich schon darauf beworben haben und es einfach nichts geworden ist. Also JPO ist ja zumindest in meiner Bubble schon so ein Ding. Und wenn man irgendwie sich so in so internationalen Beziehungen bewegt, haben viele davon schon mal gehört. Und ich dachte ehrlich gesagt, naja, ich habe ja jetzt meine über 2 Jahre Arbeitserfahrung, die Voraussetzungen sind, um sich auf jegliche JPO-Stelle zu bewerben in Deutschland. Ich kann ja jetzt mal anfangen, mich zu bewerben, dann übe ich schon mal, wie diese Bewerbung funktioniert, komme vielleicht, wenn ich sehr viel Glück habe, so eine Runde weiter, dann kann ich ja mal gucken, wie das ist, kann schon Erfahrung sammeln und dann habe ich vielleicht beim 2., 3., 4., 20. Versuch irgendwann mal Glück und komme in das Programm rein. Das war die Idee, dass das jetzt beim ersten Mal klappt, habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet und ich glaube auch nicht, dass es daran liegt, dass ich jetzt auch so toll bin, sondern ich glaube, dass das an anderen Sachen liegt und vor allen Dingen an der Sache, dass das halt im Tschad ist und der Tschad ist ein Land, wo sich jetzt nicht unbedingt alle Leute drauf bewerben, weil die meisten Leute, die JPO machen, wollen halt gerne in die Headquarter gehen von den Organisationen, weil sie sagen, da hat man den Überblick, da lerne ich ganz viel und dann wollen halt viele irgendwie auf die Stellen sich bewerben, die in New York sind oder in Genf und weniger jetzt im Tschad, was ja schon ein größerer Schritt ist, jetzt von meinem Fall Berlin nach N'Djamena zu ziehen, anstatt von Berlin jetzt nach Genf zu ziehen, so was die Lebensumstände angeht. Genau, und ich glaube, dass das ein großer Punkt war, dass ich jetzt beim ersten Mal das Glück hatte, reinzukommen. Aber nein, ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte, ich übe erst mal.
Ich bin interessiert an der Bewerbungsphase. Erstmal an den Voraussetzungen. Du hast es vorhin schon angesprochen. Kurz, was sind die Bewerbungsvoraussetzungen und muss man sich lange auf den Bewerbungsprozess vorbereiten?
Also zuerst mal zum Bewerbungsprozess, weil der ist, glaube ich, wichtig, um zu verstehen, warum, wie, was funktioniert während der Bewerbung. Da das JPO-Programm ja von Deutschland in dem Falle finanziert wird, ist die erste Runde, die man zu nehmen hat, ausschließlich mit Deutschland. Und erst wenn man in dieser ersten Runde des Bewerbungsprozesses weiterkommt, dann hat man eine Runde mit der internationalen Organisation, bei der man arbeiten möchte. Das heißt, erstmal in der ersten Runde geht es vor allem darum zu zeigen, dass du als JPO gerne dieses Programm machen willst und dass du vor allen Dingen super gerne am liebsten dein ganzes Leben in den Vereinten Nationen oder in den Nationen verbringen möchtest. Weil das ist der Grund, warum Deutschland dieses Programm überhaupt finanziert und diese Stellen finanziert, weil sie sagen, wir hätten gerne einen Beitrag geleistet zur internationalen Zusammenarbeit und wir hätten gerne Deutsche in den internationalen Organisationen, weil das Verhältnis von dem Geld, das Deutschland in unseren Organisationen steckt, im Verhältnis zu der Anzahl an Beschäftigten, die deutsch sind in der Organisation, in einem krassen Missverhältnis steht. Also Deutschland ist einer der größten Geber für das System und gleichzeitig sind gar nicht so viele Deutsche beschäftigt in internationalen Organisationen. Und deswegen sagt Deutschland, wir finanzieren dieses Programm, leisten damit einen Beitrag. Und gleichzeitig hoffen wir, wünschen wir uns, dass die Leute, die JPO machen, danach einen Anschlussvertrag finden in einer anderen oder der gleichen internationalen Organisation mit dem Ziel, dass sie dann eben in diesem System bleiben und wir auch deutsche Repräsentanz im internationalen System haben.
Und kurze frische Zwischenfrage, wünschst du dir das auch?
Selbstverständlich, habe ich ja auch in meiner ersten Runde gesagt. Okay. Nein, ich finde das tatsächlich sehr interessant. Ich fand die Vereinten Nationen vor allen Dingen schon immer super faszinierend, weil ich immer denke, was für eine coole Idee. Man lässt diese ganzen Nationalstaaten mal beiseite, kommen zusammen und überlegt sich, wie können wir zusammen Probleme lösen, weil Probleme machen ja nicht an Nationalstaatsgrenzen halt so. Also ich fand die UN einfach vom Prinzip her schon immer eine sehr gute Idee. Und einfach so zu wissen, da hast du eben nicht nur deine kleine super Mikrobrille auf, sondern hast halt ganz viele Meinungen aus allen, so, also das Ziel ist ja von der UN auch überall alle Länder der Welt an Bord zu haben. Das heißt, du hast wirklich so die ganze Welt an einem Tisch und versuchst dann zusammen Probleme anzugehen oder einfach Themen anzugehen, wie den Klimawandel oder eben Menschen, die sich überall auf der Welt bewegen unter dem Namen Migration. Das fand ich schon immer eine super coole Idee, deswegen fand ich das schon immer super interessant. Dachte natürlich, es klappt nie. und deswegen musste ich da gar nicht lügen in meiner ersten Runde, sondern ja, ich bin daran wirklich interessiert. Genau. Und das heißt, diese erste Runde im JPO-Bewerbungsprozess ist wirklich, da geht es darum zu prüfen, bist du es quasi wert, also bist du wert, das Geld, das Deutschland in dich reinstecken würde, mit der Hoffnung, dass du eben später in diesem System bleiben willst. Und natürlich abgesehen davon die ganzen fachlichen und competency-based Fragen, die es so gibt. Genau, und nach dieser ersten Runde dann wird eine Empfehlung ausgesprochen von 3 KandidatInnen, die dann weitergeleitet wird an die Internationalisation. Und die macht dann selber auch nochmal eine zweite Runde, die aus verschiedenen Sachen bestehen kann. Bei mir war es nur ein Interview, es kann aber auch noch ein Sprachtest sein. Oder wenn du in der Nähe von der Organisation bist, wo du arbeiten sollst, kann es auch sein, dass du eingeladen wirst und dann so einen ganzen Tag mit denen machst oder so. Also das ist super abhängig von, wie das die Organisation machen will. Genau, und danach wird man benachrichtigt, ob man es geschafft hat oder nicht. Und die Bewerbungsvoraussetzungen, die allgemein gelten, weil du das auch gefragt hattest, ist erstmal mindestens 2 Jahre Berufserfahrung und irgendwie noch so ein bisschen Junior. Das heißt, das Programm ist ja Junior Professional Officer. Das heißt, es gibt für manche Stellen sogar eine Altersgrenze. Die liegt dann so bei 35 oder so. Eine allgemeine Altersgrenze gab es, soweit ich weiß, für Deutschland mal, gibt es aber nicht mehr. Aber es wird quasi so ermutigt, dass eben Menschen, die fertig studiert haben, dann ein bisschen mehr als 2 Jahre gearbeitet haben und dann quasi jetzt Lust haben, auf der PO sich auch bewerben, damit es auch so ein bisschen vergleichbar ist zwischen den Bewerbungen. Genau, und diese quasi mindestens 2 Jahre Berufserfahrung, Hochschulabschluss und eben auf irgendeine Weise noch Junior sind quasi die Bewerbungsvoraussetzungen, die für alle Stellen gelten. Und dann eben dieser Wille, dass man sich auch irgendwie in den internationalen Organisationen wiederfinden kann, wiederfinden möchte. Das ist für alle Stellen Voraussetzung. Und danach kommt es total darauf an, was die Stellenbeschreibung ist, weil es ja für jede Stelle, auf die man sich bewirbt im deutschen DPO-Programm, ein ganz klares Stellenprofil gibt. Das ist dann eine PDF-Datei, da steht alles drin, was man machen soll und da stehen alle Anforderungen drin. Und die sind super unterschiedlich, weil ja auch die Stellen super unterschiedlich sind. Also es gibt genauso Stellen im administrativen, finanziellen, wie im Ingenieursbereich, als auch irgendwie im geisteswissenschaftlichen Bereich. Das heißt, das ist super unterschiedlich. Und dann kommt es total darauf an, genau, ob man die Anforderungen erfüllt, die in dieser PDF-Datei stehen.
Wie lange arbeitest du jetzt insgesamt im Tschad? Weißt du das schon?
Genau, das ist eine sehr gute Frage, weil das JPO-Programm ist immer, also jede JPO-Stelle ist auf 2 Jahre ausgelegt mit der Möglichkeit der Verlängerung auf ein 3. Jahr. Das heißt, die Finanzierung für 2 Jahre ist gesetzt. Und wenn man dann noch ein 3. Jahr machen will, dann kommt quasi die Bundesregierung mit der Organisation zusammen und überlegt, wie kann man das 3. Jahr noch finanzieren? Was würde denn danach passieren? Also zum Beispiel, wenn klar wäre, nach dem 3. Jahr gäbe es eben eine Stelle irgendwo, wo ich dann hingehen könnte und das ist ganz sicher, dann genau findet man irgendwie so einen Mittelweg, dass das dann zum Beispiel geteilt finanziert wird. Aber das ist so von Fall zu Fall super unterschiedlich. JPO bezahlt von Deutschland ist quasi erstmal 2 Jahre. Mein Vertrag geht aber erstmal nur 1 Jahr, weil den Vertrag hast du nicht mit Deutschland, sondern mit der Organisation. Das heißt, ich habe jetzt einen Vertrag für 1 Jahr. Ich habe im November angefangen, der geht also bis November. Und dann, genau, wird aber das 2. Jahr quasi, kriegst du einen neuen Vertrag, wenn du dich nicht ganz doof angestellt hast, glaube ich. Aber frag mich im November nochmal. Aber die Finanzierung für das 2. Jahr ist ja auf jeden Fall schon da von deutscher Seite. Das heißt, es ist dann eher eine Evaluation zwischen der Organisation und dir selber. Ist das alles so, wie du das vorgestellt hast? Passt das so? Können wir das so weiterführen? Und in den meisten Fällen ist das 2. Jahr eigentlich nicht die Frage. Das 3. Jahr ist dann der größere Aufwand, weil die Finanzierung dafür halt nicht klar wäre. Mhm.
Hattest du ein konkretes Vorbereitungstraining für deine Mission?
Ja, genau. Es gibt beim JPO-Programm sowohl quasi die administrative Vorbereitung, da gibt es so ein Vorbereitungsseminar mit allen JPOs, die mit dir zusammen anfangen, und du hospitierst. Das heißt, du hospitierst in allen deutschen Ministerien, die irgendwas mit deiner Stelle zu tun haben. Und in meinem Fall war das das Entwicklungsministerium, also das Bundesministerium für Wirtschaft, Zusammenarbeit und Entwicklung, das BMZ, das Innenministerium und das Auswärtige Amt. Genau. Und dann habe ich mit verschiedenen Leuten Kontakt aufgenommen, mit verschiedenen Leuten geredet, um erstens auch selber für mich Sachen rauszufinden, weil ich wusste auch nicht so viel über den Tschad, weil der ist ja medial bei uns eher weniger vertreten in Deutschland. Und so zu wissen natürlich, was sind irgendwie so die Prioritäten der Bundesregierung im Tschad, aber auch einfach in der ganzen Sahelregion. Genau, und das macht man, bevor man ausreist. Das heißt, das macht man auch, bevor der Vertrag anfängt, weil der Vertrag fängt erst an, wenn man ausreist. Mhm.
So, und jetzt bist du im Tschad. Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Was waren deine Erwartungen?
Ich hatte, und das ist so ein bisschen enttäuschend, diese Antwort, aber ich hatte nicht so richtig viel Erwartungen, weil ich, bevor ich hergekommen bin, richtig wenig wusste. Also ich hatte super wenig Infos. Kenne ich auch niemanden, der schon mal im Tschad war. Das heißt, ich hatte auch niemanden, den ich irgendwie fragen konnte. Und auch so, was die Arbeit so beinhaltet und so weiter, war mir nicht so richtig klar. Natürlich habe ich meine Terms of Reference da, meine Positionsbeschreibung gelesen und versucht zu verstehen für meine Bewerbungsgespräche. Aber was das eigentlich heißt, dann hier zu arbeiten, wusste ich vorher nicht so richtig. Und was es heißt, im Tschad zu leben, wusste ich vorher auch nicht so richtig. Deswegen, Erwartungen hatte ich eigentlich nicht so richtig. Ich hatte gehofft, dass es irgendwie gut wird. Und das ist auf jeden Fall, erfüllt. Also es ist super spannend, was ich machen kann. Man ist auch als JPO einfach vollständiger Teil der Mission. Also du arbeitest ganz normal, so wie alle anderen auch, hast super viel zu tun, bist überall eingebunden, eben auf dem Themengebiet, das du bearbeiten sollst. Und genau, es sind halt so ein paar Sachen anders, wenn man im Tschad arbeitet, zumindest das ist in meinem Fall so, weil zum Beispiel ich bei der IOM darf halt nirgendwo rumlaufen. Das heißt, immer wenn ich irgendwo hin will, rufe ich eine Nummer an und dann gibt es da eine Person, die verschiedenen FahrerInnen koordiniert und dann sagst du, wo du bist und wo du gerne hin würdest und dann wird halt dir ein Auto geschickt und dann steigst du in dieses Auto ein und fährst dahin, wo du hin willst. Das heißt, rumlaufen ist schon mal nicht. Und das war für mich eine riesige Umstellung, weil wenn ich in Deutschland bin, laufe ich überall hin, weil ich das gerne mache. Und einfach so nicht sich draußen zu bewegen, ist für mich, glaube ich, so die größte Umstellung zu einem anderen, weil ansonsten ist vieles gleich, weil es ist ja keine Urlaubsreise oder so, sondern man geht halt morgens ins Büro und arbeitet und dann geht man abends essen und trifft Freunde und dann geht man wieder ins Bett. Also der Alltag ist eigentlich sehr ähnlich, nur so das Drumherum, wie zum Beispiel ich laufe nirgendwo hin, genau, oder einfach das Klima, weil es ist einfach warm, zumindest für meine Verhältnisse, ist halt so ein bisschen anders. Aber deswegen, genau, also ich finde es super, aber verglichen mit Erwartungen ist schwierig, weil ich nicht so richtig große Erwartungen oder also auch keine kleine Erwartung. Ich hatte einfach nicht so richtig eine Ahnung, was mich erwartet.
Kannst du dann zumindest mal zum Fahrer sagen, du möchtest jetzt hier aber am Straßenrand was probieren und da mal kurz anhalten und spontan einkaufen, oder muss wirklich so alles von vornherein klar sein, du willst von A nach B und dann später auch wieder von B zurück nach A, oder wie flexibel bist du dann überhaupt noch?
Genau, also ich finde es ein Riesenglück, die FahrerInnen zu haben, weil die kennen sich halt total gut aus, im Gegensatz zu mir. Und es hat mir schon so oft geholfen, dass ich irgendwie gesagt habe, ich weiß nicht, ich würde gerne zur Apotheke, weil ich das und das brauche. Und dann weiß der Fahrer, die Fahrerin halt, ja, dann lass uns zu der und der Apotheke fahren. Ich weiß, dass es das dort und dort gibt. Oder klar, wenn du irgendwie was am Straßenrand kaufen willst, weil dir die Nüsse total gut gefallen, dann klar, dann sagst du, ich würde gerne einmal anhalten und dann machen wir das. Oder genauso mit Handyaufladung für Internet und Telefonie. Dann fährst du halt zu einer Person und die macht das für dich und der Fahrer genau, kommuniziert dann halt mit der Person. Also ich finde das eine Riesenerleichterung, weil auch nicht, also das ist super unterschiedlich, jede Organisation hat so ein bisschen andere Regeln, was Fortbewegung angeht. Wir bei der IOM haben halt diese Regel, andere haben halt andere Regeln. Und ich habe gemerkt, dass das für mich eine Riesenerleichterung ist, einfach immer so jemanden zu haben, den du fragen kannst, weil die Person einfach schon sehr viel länger hier wohnt. Und deswegen ist es eher eine Unterstützung als eine Einschränkung, immer mit den FahrerInnen unterwegs zu sein.
Wie ist das mit Kontakt zu anderen Menschen beziehungsweise Freundschaften? Sind das hauptsächlich internationale Menschen oder kriegst du auch den Kontakt dann wirklich zu Einheimischen hin, auch auf so einer freundschaftlichen Ebene?
finde ich, also kann ich nur für mich sprechen, glaube ich. Ich glaube, dass gerade so Fragen super schwer zu verallgemeinern sind. Aber für mich gesprochen ist es schon so, dass es einfacher ist, mit anderen Internationalen sich zu treffen, als mit CharterInnen. Einfach auf Grundlage dessen, wo ich mich bewege. Jetzt gar nicht, weil die mir irgendwie näher sind oder so, was bestimmt auch der Fall ist, aber einfach, weil zum Beispiel der Radius, in dem ich mich bewegen darf, auch nicht die ganze Stadt ist, sondern halt ein bestimmtes Viertel. Und in diesem bestimmten Viertel bewegen sich dann halt alle internationalen Menschen. Das heißt, die Preise sind andere, die Lokalitäten sind ein bisschen anders. Und damit ist das natürlich eher ein Magnet, wo man dann automatisch auch ganz viele andere Leute trifft, die eben nicht im Chat groß geworden sind. Und deswegen ist das insofern einfacher, weil es eh die Orte sind, wo ich bin. Was ich total schade finde, ehrlich gesagt, weil ich ja auch hier bin, um irgendwie den Chat kennenzulernen, die Leute aus dem Chat kennenzulernen. Was dabei total hilft, ist, dass die Organisation, wo ich arbeite, die IOM, sind im ganzen Chat mittlerweile über 250 Leute. Und nagelt mich nicht auf die Zahl fest, aber ich glaube, an Internationalen sind wir davon so 30, 40. Das heißt, der allergrößte Teil sind eben Leute aus dem Chat, die hier arbeiten. Das heißt, das sind einfach deine Kolleginnen und Kollegen. Und damit ist der Kontakt halt da. Und darüber entspinnen sich dann auch Freundschaften und dass man eben auch nach der Arbeit was zusammen macht. Was ich total schön finde, weil, wie gesagt, sonst von dem, wo ich mich bewegen darf, es viel einfacher ist, mit nur Internationalen rumzuhängen. Und deswegen ist so der Arbeitsplatz eine total gute Chance, das nicht nur zu machen.
Das ist tatsächlich toll, dass du das sagst. Ich glaube ja auch, dass das oft ein Problem ist, gerade bei Entwicklungsarbeit, dass man oft irgendwie in so zwei verschiedenen Gruppen auch lebt. Und dass es eben so auf der einen eben die internationale Community gibt und dann die Einheimischen. Ist irgendwie super, dass man dann auch stark zusammenarbeitet. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Du warst ja unter anderem in Ruanda und jetzt im Tschad. Denkst du, dich wird's beruflich auf dem afrikanischen Kontinent halten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde das schwierig zu beantworten, weil ich habe ja diesen Aufenthalt in Ruanda habe ich über das ASA-Programm gemacht. Und das ASA-Programm ist ein Programm, was finanziert wird, auch vom BMZ, Bundesministerium für Wirtschaftsarbeit und Entwicklung. Und das ASA-Programm hat, als ich das gemacht habe, Vorbereitungsseminare, Nachbereitungsseminare gehabt. Und da geht es viel darum zu verstehen, was sind denn so die Machtstrukturen, in denen wir uns bewegen. Und eine der allergrößten Machtstrukturen ist Rassismus. Und irgendwie hängt das halt alles auch mit dieser Entwicklungszusammenarbeit zusammen. Und wenn ich mich auf dem afrikanischen Kontinent bewege und hier arbeite, schwingt immer der Gedanke mit von, warum eigentlich? Also, weil ich bin sehr weiß und Europa hat schon sehr viel Schaden angerichtet auf diesem Kontinent und ich habe das Gefühl, ist auch nicht so ganz fertig damit. Und diese Entwicklungszusammenarbeit ist halt in vielen Punkten eine, ja, also nicht überall, ich will gar nicht die ganze Entwicklungszusammenarbeit verteufeln, aber es gibt auch neokoloniale Elemente in der Entwicklungszusammenarbeit. Und die sind da und die kann ich auch nicht ignorieren. Und das schwingt bei mir immer so der Gedanke mit, will ich das für immer machen? Will ich für immer quasi als weiße Person in Afrika unterwegs sein? Was ist der wirkliche Mehrwert, den ich da bringe? Oder tradiere ich damit nicht auch Strukturen, die es schon gibt, die es eigentlich schon längst nicht mehr geben sollte? Deswegen kann ich die Frage nicht hundertprozentig mit Ja beantworten. Themenbezogen finde ich das, was ich mache, super spannend. Aber ich weiß nicht, ob das für immer hier sein wird, weil ich, wie gesagt, mich viel mit Machtstrukturen beschäftigt habe und die sind immer noch da und ich bewege mich viel in diesem Zwiespalt von, führe ich damit nicht genau das fort, was ich eigentlich nicht fortführen will.
Ich würde gerne das Stichwort Bildung aufgreifen und einen Bogen zum Anfang spannen und dich fragen, inwieweit hat dich der Master in internationalen Beziehungen auf deine jetzige Tätigkeit vorbereitet?
Also ich habe ja meinen Master gemacht in International Affairs an der Hertie School. Und die Hertie School ist ja, habe ich das Gefühl, vielleicht so ein bisschen anders, in dem wie sie aufgestellt ist. Zumindest wollte ich an der Hertie School gern studieren, weil sie so geworben hat mit, wir machen praktische Sachen. Und ich dachte, super cool. Da kann man irgendwie nicht nur theoretisch internationale Beziehungen lernen, sondern man kann irgendwie so einen Überblick bekommen und man kann praktische Sachen machen, weil mir das so ein bisschen gefehlt hat. Ich dachte nach meinem Bachelor so, super cool, ich weiß jetzt ganz viel, aber wie arbeiten geht, habe ich noch nicht verstanden. Und deswegen wollte ich gerne an die Hertie, um diesen Überblick zu bekommen und so ein bisschen näher an der Praxis zu sein. Und tatsächlich habe ich das auch bekommen, also weil dieser Überblick ist irgendwie ganz schlau strukturiert, weil es gibt halt das erste Jahr obligatorische Kurse und dann musst du halt im Master von Sicherheit über Wirtschaft, Statistik, alles Mögliche machen und du musst es einfach machen und das ist das, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, was mir dann zum Beispiel bei der Kommunikationsarbeit bei DGRP total geholfen hat, dass ich eben die grundsätzlichen Konzepte auch im Bereich Sicherheit einfach alles schon gehört habe, weil ich da schon gearbeitet habe, weil ich eben so einen quasi übergreifenderen Master gemacht habe und nicht spezialisiert auf ein Ding. Das heißt, mir hat das bei der DGRP auf jeden Fall geholfen. Und auch hier würde ich sagen, hilft mir das, weil es eben, ja, einfach meiner Meinung nach immer nützlich ist, so ein Überblickswissen zu haben und nicht, dann kommt der eine, der halt zu einem ganz anderen Thema arbeitet als du, zu dir und du verstehst kein Wort. Das kann immer noch passieren, aber ich habe das Gefühl, dass mir der Master geholfen hat, so ein bisschen alles gleichzeitig zu lernen, was natürlich auch den Nachteil hat, nicht super spezialisiert in eine Sache zu gehen. Da fährt man so ein bisschen das zweite Jahr, da kann man das dann mehr vertiefen, aber natürlich dann nicht die ganzen zwei Jahre nur zu einer Tätigkeit gearbeitet zu haben. Aber dieses Überblickswissen hat mir schon geholfen und das Praktische auch, weil wir dann auch eben Blockframes und sowas ausgefüllt haben, was eben ein Tool ist, was total viel benutzt wird in der internationalen Zusammenarbeit. Und dann hat man das einfach schon mal gemacht und dann sitzt man nicht beim ersten Arbeitstag und denkt sich, was ist das denn? Genau, deswegen hat das da total geholfen. Es gibt an der Hertie zwei verschiedene Master, und zumindest als ich da gemacht habe, gab es zwei verschiedene Master, International Affairs und Public Policy. Die sind beide in dieser Logik aufgebaut. Also praktisch eher und auch eher Überblick, wohingegen International Affairs halt dann aber noch mehr auf das internationale System und wie gesagt Wirtschaft, Sicherheit und so weiter und so fort zielt.
Liebe Karen, wärst du bereit für unsere Schnellfragerunde?
Auf jeden Fall.
Super. Zwei Länder, in denen du noch arbeiten möchtest?
Senegal und die Schweiz.
Und vielleicht auch mal zurück nach Deutschland?
Auf jeden Fall auch sehr gern zurück nach Deutschland, dann wahrscheinlich nicht mit den UN.
FAZ oder TAZ?
TAZ.
Besuchen wir dich in 5 Jahren im UN-Hochhaus in New York?
Das wäre sehr schön.
Reggae oder Rap?
Lieber Reggae, obwohl ich mich wundere, dass wir nicht Techno in der Frage haben.
Gibt's eine Techno-Szene im Chat?
Es gibt super viel elektronische Musik hier überall, ja.
Ach, klasse. Karen, du hast es fast geschafft. Zum Schluss noch unsere Frage der Fragen. Was würdest du deinem 21-jährigen Ich heute raten?
Meinem 21-jährigen Ich würde ich gerne etwas raten, was ich in meiner Ausbildung zur Mediatorin gelernt habe. Ich habe nämlich eine Ausbildung gemacht zur Mediatorin bei Im Konsens in Berlin. Und bei dieser Ausbildung ging es viel darum, was ist die mediative Haltung und wie gehe ich als Mediatorin in diesen Prozess, wenn ich verschiedene Konfliktparteien dabei begleite, über ihren Konflikt zu sprechen und eventuell eine Lösung zu finden. Und diese Haltung, die du als Mediatorin dabei hast, ist, du bist okay, ich bin okay. Und das ist was ich gerne schon früher auch gelernt hatte. Einfach so ein bisschen diese Grundvoraussetzung, hey, du bist okay, ich bin okay. Wenn es ein Problem gibt, lass uns drüber reden. Vielleicht gibt es eine Lösung, vielleicht gibt es auch keine Lösung, aber dann haben wir immerhin drüber geredet. und einfach so mit viel Respekt, Achtsamkeit, Vertrauen gegenüber anderen, aber vor allen Dingen auch gegenüber sich selbst durchs Leben zu gehen.
Was für eine wundervolle Message.
Da sind wir sehr glücklich, dass wir jetzt von dir diese Message schon so früh bekommen durften. Und dass wir all das andere Spannende über deinen Lebenslauf, der schon bis jetzt wirklich, wirklich einzigartig ist, erfahren durften. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Vielen Dank. Vielen lieben Dank.
Danke euch fürs Interesse.
Ein herzliches Dankeschön zum Schluss dieser Folge an die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, die uns diesen Podcast ermöglicht, für den tollen Support. Und ganz besonders an unseren Podcast-Papa Vincent Venus. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass ihr wieder dabei seid.